Dazu begrüßt sie ganz herzlich Andreas Büscher. Herzlich begrüßen wir auch die Hörerinnen und Hörer unserer Partnersender aus der Radio Maria Weltfamilie, Radio Maria Südtirol und Radio Maria Österreich. In der heutigen Sendung Spiritualität betrachtet Pfarrer Fritz May aus Langfeld im Rheinland das heutige Sonntagsevangelium aus dem Beginn vom Kapitel 6 des Markus-Evangeliums, insbesondere den Satz: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen in seiner Heimat wie bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Ich begrüße ganz herzlich Pfarrer Fritz May. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Ja, ein herausfordernder Satz, der nicht so leicht erstmal zu verdauen ist. Wir sind gespannt, was Sie uns dazu zu sagen haben.
Danke, Herr Büscher. Ja, meine Lieben, diese Wirklichkeit ist tatsächlich so. Und ich möchte Ihnen das Tagesevangelium vortragen. Das ist Markus 6. Die Parallelstelle ist Lukas 4. Und wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme. Aber ich möchte erstmal jetzt Markus 6 vorlesen. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten: Woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort. Meine Lieben, dieses Evangelium möchte ich gerne, dass Sie das von innen heute anschauen. Was da drin steht, was Jesus wirklich wollte, Sie kennen das ja schon, dass ich immer die Stelle bringe vom Papst Benedikt aus seinem Jesusbuch. Was wollte Christus bringen? Was wollte er bringen? Gott. Gott. Die berühmte 73er Stelle. Gott. Aber was hat Jesus denn eigentlich gebracht, wenn er nicht den Weltfrieden, nicht den Wohlstand für alle, nicht die bessere Welt gebracht hat? Was hat er gebracht? Die Antwort lautet ganz einfach: Gott. Er hat Gott gebracht. Nun kennen wir sein Antlitz. Nun können wir ihn anrufen. Nun kennen wir den Weg, den wir als Menschen in dieser Welt zu nehmen haben. Den Weg, den wir zu nehmen haben. Mein lieben Papst Benedikt schreibt es. Jesus hat Gott gebracht und damit die Wahrheit über unser Wohin und Woher, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Nur unserer Herzenshärte wegen meinen wir, das sei wenig. Ja, Gottes Macht ist leise in dieser Welt, aber es ist die wahre, die bleibende Macht. Mein Lieben, das als Einstieg, dass wir uns wirklich bewusst machen, was Jesus wollte. Die Liebe. Durch und durch. Und wenn er ohne Sünde ist, dann ist doch alles, was er tut und alles, was er sagt, Liebe, oder? Ich denke, das ist die Grundlage, auf der wir weitersprechen können. Und wenn er dann in seine Heimatstadt kommt, der, der ganz in der Liebe ist, der Sohn Gottes, der Sohn des Vaters, der ganz in der Einheit mit dem Vater ist, der ganz denn dann zu den Menschen spricht, ja, dass dann diese Menschen erstmal sagen, das ist aber toll, und anschließend aber sagen, weg mit ihm, im Lukas-Evangelium sogar, streben sie ihn zur Stadt hinaus, dann muss doch da was passiert sein. Und was da passiert ist, beziehungsweise die Ursache, die hat uns Professor Guardini, Romano Guardini, der im Buch Der Herr gezeigt. Wer es nachlesen möchte, ab Seite 48, das Ärgernis in Nazareth. Und zwar heißt es da auf der Nummer 49, Seite 49, es ist die Botschaft vom Nahesein des Reiches, so verkündet, dass Geist und Herz berührt werden. Und alle gaben ihm Zeugnis und staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Da sprach er zu ihnen: Sicherlich werdet ihr mir dieses Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst. Was wir gehört haben, das in Kapharnaum geschah, das vollbring auch hier in deiner Vaterstadt. Er sagte aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seiner Vaterstadt. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen gab es in Israel in den Tagen des Elias, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so daß über das ganze Land eine große Hungersnot kam, und zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, außer zu einer verwitweten Weibe zu Sarepta im Lande Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Eliseus, und keiner von ihnen wurde rein außer Naaman der Syrer. In seinem Bericht über das Lehren des Herrn zu Kapharnaum sagt Markus: Er lehrte wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. An unserer Stelle Lukas: Alle gaben ihm Zeugnis und staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorging. Das Wort Gnade ist hier noch kein fester Begriff, sondern noch Hinweis auf etwas Lebendiges. Gnade und Anmut zugleich. Im Deutschen meint das Wort jenes, das durch kein Recht erzwungen und durch keine Menschenkraft erobert werden kann, vielmehr aus reiner Huld kommt. Im Griechischen liegt noch etwas mehr: Charis. Charis ist das aus der Huld Geschenkte, zugleich aber auch das Liebliche und Anmutige, zarte, freie Schönheit. So also empfinden sie Jesu Worte. Sie staunten über ihre herzberührende Macht. Mein Lieben, ist das nicht wunderschön? Am Anfang staunten sie, sie waren berührt, sie ließen sich berühren. Sie ließen sich berühren, sie staunten. Aber dann, und trotzdem der Einspruch: Ist das nicht der Sohn Josefs? Und so sagt Guardini: Als fahre ein Schlangenbiss hinein. In dem Augenblick, der von der heiligen und lieblichen Macht der Worte Jesu durchwaltet ist, zuckt aus dunkelstem Grunde des Menschenherzens etwas Tückisches. Der Herr erkennt es sofort. Er weiß, was da vorstößt, und steht ihm. Es ist der Feind. Jesus zwingt ihn, herauszukommen und sich zu zeigen. Da wurden alle in der Synagoge, als sie das hörten, von Zorn erfüllt. Sie sprangen auf, trieben ihn aus der Stadt hinaus, führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Mein Lieben, was ist da passiert? Was ist da passiert? Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn des Vaters, hat einfach nur die Liebe verkündet. Nichts anderes. Er hat nicht angeklagt. Er hat gesagt: Heute ist dieses Wort in Erfüllung gegangen, dass die Kranken geheilt werden, die Aussätzigen geheilt werden, die Gefangenen befreit. Sie kennen das doch, diese Stelle. Er hat nur Positives gebracht. Und was ist passiert? Es muss genau das passiert sein, was wir heute Morgen in der Ezechiel-Lesung gehört haben, nämlich die verschlossenen Herzen der Söhne und der Väter. Es ist ein widerspenstiges Volk. Das heißt also, damals schon, bis zum heutigen Tag, ist praktisch die Mehrheit eben halt ein widerspenstiges Volk, weil eben die Mehrheit sich für das Böse entschieden hat und nicht für die Liebe. Wären diese Menschen in seiner Heimat offen gewesen für Gott, offen für die Liebe, dann wäre Jesus in der Synagoge geblieben. Dann hätten sie sich nicht empört, dann hätten die auch nicht nachgefragt, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, sondern sie hätten dieser Liebe gelauscht. Sie hätten gespürt: Moment mal, der spricht? Ja, das kann ich annehmen. Das ist ja Liebe, was der da sagt. Und es tut ja nur gut. Da öffne ich mich weiter, dem vertraue ich. Es stimmt. Das ist Gott. Ich kann es abgleichen mit meiner Liebe in meiner Seele. Aber diese Menschen haben es nicht abgleichen können mit ihrer Liebe in ihrer Seele, denn sie waren ja nicht in ihrer Seele. Und sondern sie waren ja in ihrem Maß, in ihrem Denken, in ihrem Anspruch, in dass es eben der Sohn des Josefs ist, der Zimmermannsjunge. Ja, sie meinten ihn zu kennen, eben halt über 30 Jahre. Sie haben ihn einkategorisiert. Sie wussten, der wohnt in dem Haus, in der Straße, und er arbeitet in der Werkstatt. Er macht die Arbeit. Und man könnte sogar sagen, sind mit ihm groß geworden in der Jugend, vielleicht in der Schule, vielleicht in Freizeit, vielleicht im Hobby. Wer weiß, was die dann alles erlebt haben und finden Jesus eben allzu menschlich, als dass er da kommt und spricht von göttlichen Dingen. Und dann kommt Guardini und spricht etwas so Wichtiges, meine Lieben, für uns. Ja, lesen Sie es mal nach. Es ist im Guardini, Seite 50. Er sagt, das ist die Offenbarung des Ärgernisses. Die Offenbarung des Ärgernisses. Das Ärgernis bedeutet den Ausbruch der Gereiztheit des Menschen wider Gott. Hören Sie sich das Wort mal an, meine Lieben. Wir könnten jetzt eine Stunde das Buch zumachen und nur das kauen, dieses Wort. Was Guardini da sagt, das Ärgernis bedeutet den Ausbruch der Gereiztheit des Menschen wider Gott. Überlegen Sie sich mal, diese Gereiztheit, die Jesus abbekommen hat, ist der Ausbruch des Bösen gegen Gott selbst. Gegen Gott selbst. Meine Lieben, was würden die Leute von damals sagen? Moment mal, wir haben Gott doch lieb, wir sind in der Synagoge, wir beten die Psalmen, wir verehren Gott, wir geben ihm die Ehre, aber was der Mann da sagt, ist nicht Gott. Zack. Direkt gerichtet. Allein schon, wer so spricht. Ja, dieses Gereiztheit des Menschen wider Gott. Und dann sagt er im zweiten Satz, wider Gottes Eigenstes. Hören Sie, was er da sagt? Wider Gottes Eigenstes, das Eigenste, was Gott ist, nämlich wider seine Heiligkeit. Sünde gelebt hat. Ganz in der Liebe, kein Falsch. Schon im Ansatz des leisesten Gedankens war er ohne Sünde. Der hat niemanden gerichtet, niemanden verurteilt. Niemanden. Mit der Frau, mit der Ehebrecherin, können Sie es ja noch erinnern, wo die Pharisäer diese Frau töten wollten, steinigen wollten. Und Jesus dieser Frau sagt, haben sie dich verurteilt? Auch ich verurteile dich nicht. Ganz klar sagt er das. Er hat genau das gelebt, uns vorgelebt, was er uns im Matthäus in der Bergpredigt doch gelehrt hat. Die ganzen Seligpreisungen. Matthäus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alle ganzen Kapitel. Denn Matthäus, dieses richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie er vom Alten Testament spricht, ja, ich sage euch, aber wer seinen Bruder auch nur zürnt, hat ihn schon getötet. Wie klar er die Weisung gibt, wo die Sünde beginnt. Mein Lieben, dagegen, das ist das, was die Menschen gespürt haben. Und das ist das, was bis zum heutigen Tage sich nicht verändert hat, dass der Böse immer an der Liebe hochgeht. Immer. Immer. Da kann die Liebe oder der Mensch, der in der Liebe ist, kann man auch so formulieren, kann machen, was er will. Er hat keine Chance. Hat keine Chance. Weil sich der Böse immer überordnet und nie unterordnet. Nie. Nie. Denn er würde sich nicht unterordnen, sondern die Liebe, die ist in Augenhöhe. Die erhebt in Würde. Und das wollten die Menschen nicht. Die wollten eben nicht auf diese Höhe. Der Professor Müller, der hat ein Wort so schön gesprochen, die Herkunft Jesu ist dieses unüberwindliche Hindernis. Die Menschen wollten, dass Jesus so gleich wird wie sie, aber Gott will doch, dass wir gleich werden wie er. Denn dass eben wir praktisch unser Maßstab von Gott vorgeben und meinen, so ist Gott, Aber wir doch als Menschen, wenn wir in der Sünde sind, können wir doch für die Liebe nicht das Maß sein. Wie Jesus sagt, wenn ihr schon, die ihr böse seid, euren Kindern das gebt, was sie sich erbitten, um wie viel mehr denn Gott? Mein Lieben, diese Realität, ja, ist so unglaublich groß, dass zu damaligen Zeiten schon die Menschen nicht in der Seele waren. Damals schon. Und im Alten Testament, hören Sie es heute, Ezechiel in der ersten Lesung, da steht es drin. Bei Amos haben wir diese Woche in den Tageslesungen das gehört. Wie Amos ruft, ne, dieses, wie wirklich die Propheten immer wieder zur Umkehr rufen und sie können nicht anders. Wie sich das durchzieht bis zum Ende des Neuen Testamentes, ja, in 2 Petrus 3,9, wo eben der Petrus schreibt, es geht immer um die Umkehr, darum kommt der Tag des Herrn noch nicht, weil der Vater jedem die Möglichkeit zur Umkehr gibt. Und diese Umkehr ist wirklich dieses Aufarbeiten der eigenen Schuld. Dieses Erkennen, dass ich gegen das Heilige bin. Dass ich erkennen, wieder, dass ich gegen Gottes Eigenstes bin. Und der dritte Satz, sagt Guardini, Ärgernis ist das Aufbegehren wieder das lebendige Wesen Gottes. Hören Sie sich den Satz mal an. Die Menschen damals in der Synagoge bei Nazareth haben gegen Gott sich aufbegehrt. Mein Lieben, gegen Gott. Machen Sie sich das mal bewusst. Machen Sie sich das mal bewusst. Und dann erklärt das Guardini weiter. Er sagt, im tiefsten des Menschenherzens, neben der Sehnsucht nach dem ewigen Ursprung, aus welchem das Geschöpf kommt, sehen Sie, der ewige Ursprung, nämlich dieses, wir kommen ja vom Vater, da kommen wir alle her und diese Sehnsucht ist da. So wie diese Woche mit dem Hunger. Ne, dieses mit dem Hunger, das ist ja diese Sehnsucht. Ich kann ja nur Hunger haben, wenn ich das Satte kenne. Und wenn ich die Sehnsucht nach Gott habe, kann ich sie ja nur kennen, weil ich ja in Gott war. Ich war ja in meiner Seele ursprünglich eins mit ihm. Aber durch die Sünde bin ich ja raus. Ich bin ja weg. Ich bin ja wie der verlorene Sohn raus, weg vom Vater. Und ich kann den Hunger nur fühlen, weil ich den ursprünglichen Sattheit kenne. Und wie er das so schön beschreibt, nach dem ewigen, aus welchem das Geschöpf kommt und in dem allein alle Fülle ist, schlummert auch die Urgestalt der Sünde. Sehen Sie, wie wir uns alle für die Sünde geöffnet haben? Eben wirklich allgemeingültig, der Widerstand gegen den gleichen Gott und wartet auf die Gelegenheit. Überlegen Sie sich mal, was wir da tun. Wenn ich in der Schule die Schüler frage, sagt mir mal bitte, was würdet ihr von den Menschen halten, die total gesund sind, glücklich und zufrieden und sagen, ich möchte aber jetzt lieber krank sein, finde ich besser. Da gucken die mich an, schüttel mit dem Kopf. Mein Lieben, so verhalten wir uns freiwillig. So verhalten wir uns freiwillig, wenn wir nämlich den Kopf schütteln und sagen, ich will lieber krank sein. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die in der Zeitung stand. In der Zeitung stand, in der Schwäbischen Zeitung, im vollen Zugabteil abgestempelt. Und das hat eine bekannte Schwester geschrieben, Schwester Marie Pascal, das ist eine Franziskanerin aus Sießen, Pastoralreferentin. Ganz tolle Schwester. Und die hat das gesagt, ich steige in den Zug, brechend voll, heiß, die Klimaanlage funktioniert nicht. Nur noch ein Platz in einem recht vollen Abteil. Mutter, Vater, zwei Kinder, die laut quasseln und mit ihren Tablets spielen. Der Tisch ist voll von Fastfood-Resten. Zu der Hitze kommt also der abgestandene Essensgeruch. Na, großartig. Das wird eine tolle Fahrt. Meine Laune sinkt rapide. Meine lieben Schwester Marie Pascal, toll geschrieben. Mein Urteil ist gefällt. Ohne zwei Sätze miteinander gesprochen zu haben, Kopfhörer rein, um den Lärm auszuschalten. Ich bekomme dennoch mit, Sie haben das gleiche Ziel wie ich. Wir haben noch 3,5 Stunden vor uns. Jetzt kommt es drauf an, mich weiter in mein Urteil und meine miese Laune hineinsteigern oder der Situation eine Chance geben und aus meinem Urteil auszusteigen. Mein Lieben, ist das nicht toll geschrieben? Ich stehe jeden Tag, jede Sekunde, bei jeder Situation vor dieser Entscheidung. So wunderbar, wie die Schwester das hier schreibt. Und wie schnell fälle ich selbst ein Urteil über den anderen? Das hätten sie auch anders sagen können. Der verhält sich falsch. Mein Urteil fängt schon da an, wo ich den anderen einsortiere in sympathisch und unsympathisch. In mit der kann ich, mit der kann ich nicht. Und im heutigen Evangelium wird Jesus abgestempelt. Wir kennen doch seine Familie. Wie soll er dann jemand besonders sein? Die Menschen lehnen ihn ab. Jesus kann keine Wunder tun und er zieht weiter, lehrt und heilt woanders. Meine Lieben, der Text geht noch weiter. Müssen wir nachlesen in der Schwäbischen Zeitung. Toll geschrieben, dass sie eben dazu kommt und sagt, stopp, ich urteile jetzt nicht. Ich öffne mich für die Liebe und schaue diese Menschen an, die da vor mir sind, diesem Papa und diese Mama und die beiden Kinder. Und die sind genauso Kinder des Vaters wie ich auch. Also habe ich kein Recht, diese Menschen zu urteilen und abzuurteilen. Weil ich das Maß vorgebe, jetzt will ich Ruhe haben, es ist mir zu lästig, es ist mir zu warm, ich armes Opfer. Aber genau durch diese Haltung werde ich zum Täter. Dann lasse ich mich hängen, mache mich schwer, mache mich böse und genau diese Kälte und diese Schwere, die verströme ich dann an mein Umfeld. Und dann werden die Kinder, werden dann spüren, was ist denn mit der los? Die Eltern werden spüren, der ist aber hart. Und die Geschichte endet so schön, dass dann am Ende ein Mädchen dann der Schwester dann einen Cracker geben möchte und hat sie aber keins mehr. Und wo sie dann aussteigen, nach den 3,5 Stunden, findet sie in ihrem Schuh noch einen Cracker. Und diesen Cracker holt sie raus aus dem Schuh und schenkt der Schwester diesen Cracker. So total aus dem Leben, richtig schön geschrieben. Meine Lieben, und um diese Wirklichkeit geht es. Diese Wirklichkeit, dass ich eben nicht mich für das Böse öffne. Und das ist wirklich gegen Gott. Denn wie wollen Sie das denn jetzt sagen, das ist gegen den Menschen und nicht gegen Gott? Es ist doch gegen die Liebe. Und wenn es gegen die Liebe ist, ist es doch gegen den Vater. Immer. Dann sagt Guardini, doch tritt das Ärgernis selten nackt als unverhülltes Angegen gegen Gottes Heiligkeit hervor. Da steht es. Meist verbirgt es sich, indem es sich gegen einen Menschen richtet, der sie trägt, gegen den Propheten, gegen den Apostel, gegen den Heiligen, gegen den überzeugt Frommen. Ein solcher Mensch reizt tatsächlich. Etwas in uns erträgt die dem Heiligen verpflichtete Existenz nicht. Wenn also jemand wirklich ernst macht und meidet die Sünde, meine Lieben, das ist das Maß, die Sünde meiden. Nicht eine äußere Form, sondern die innere. Das Innere ist es. Das ist es. Ja, und im Inneren, das spüren wir. Wir spüren, ob jemand offen ist, in der Liebe ist, oder ob jemand schwer und kalt ist. Gut, wenn ich selber schwer und kalt bin, wenn ich selber wütend bin, dann ist der in der Liebe bin, für mich ein Ärgernis, so wie die Sonne für einen Eisblock. Wenn ich dann als Eisblock mit der Sonne begegne, dann fange ich an zu schmilzen und es macht was mit mir. Man könnte sagen, es reibt sich total und ich reg mich noch mehr auf. Bin ich aber ein Eisblock und begegne einem zweiten Eisblock, dann sage ich, na, wir kennen uns aber, Kumpel. Na, wir verstehen uns. Ja, aber wenn man dann wüsste, auf welchem Niveau wir uns dann verstehen, dann würden wir uns schämen. Wenn wir uns wirklich schämen. Und das andere ist, wenn ich ganz in der Liebe bin, wenn ich aufgearbeitet habe und auf dem Weg bin und spüre, wenn ich durch diese Schuld bin und in dieser Versöhntheit, dass ich dann, wenn ich dann einem Menschen begegne, der eben auch aufgearbeitet hat, dann schwingt eine ganz andere Frequenz. Dann ist einfach eine ganz große Offenheit da, ist keine Mauer. Es ist einfach diese Weite, ist einfach diese Ruhe, diese Gelassenheit. Es empört sich dagegen und rechtfertigt sich mit den immer vorhandenen Unzulänglichkeiten des Menschen. Etwa seinen Sünden, ein solcher könne doch nicht Heiliges tragen, oder seinen Schwächen, die dann in der Blickschiefe der Ablehnung böse anwachsen, oder seinen Sonderbarkeiten, nichts aufreizender als die Sonderbarkeiten des Heiligen, kurzum mit der Tatsache, dass er ein Mensch ist und in der Endlichkeit steht. Meine Lieben, wie ernst nehmen wir Gott? Wir beten, beziehungsweise wir lesen im Philipperhymnus, Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Mensch. Wenn wir aber einverleibt sind in Gott, Anteil haben an der göttlichen Natur, wie Petrus das sagt in 2 Petrus 1,4, und wir auch Adoptivsöhne Gottes sind, wenn wir wieder zurückkehren, wenn wir wieder heimgekehrt sind in unseren Ursprung, ja, dann ist doch auch Gott unser Vater, oder? Welche Autorität muss dann kommen, um wirklich die Liebe des Vaters anzunehmen? Und was nehme ich mir für eine Anmaßung, dass ich das unterscheide und erstmal prüfe, ob du da in die Wahrheit sagst oder nicht? Mit welchem Maß gehe ich da um, meine Lieben? Seht ihr das? Am unerträglichsten aber wird die entgegentretende Heiligkeit, am schärfsten werden die Einwände und am unduldsamsten die Ablehnung in der Vaterstadt des Propheten. Wie kann man zugestehen, dass einer, dessen Eltern man kennt, der nebenan wohnt, der doch auch nur ist, wie alle anderen sonst, etwas Heiliges sei? Das ist es. Das ist es, mein Lieben. Ja, einen Menschen, den wir kennen, den wir aufgewachsen sind, wieso kann der auf einmal heilig sein? Da haben die Menschen sich damals schon gerieben und da werden sie sich weiter dran reiben. Aber es bleibt so, meine Lieben. Und diese Menschen, die dann in der Demut sind, in der echten Demut sind, die werden immer belacht. Die werden aber auch, denen wird auch diese Liebe beneidet. Da geht man mit Missgunst dran, ja, und schürt den Unfrieden. Aber diesen Menschen wird immer die Spaltung zugesprochen, denen wird die Ursache von Spaltung, Neid und Zwietracht zugesprochen. Aber das sind sie nicht. Mein Lieben, wenn Menschen ein Handicap haben, ja, und haben von vornherein eine Behinderung oder was auch immer, was haben die Menschen es schwer in der Welt? Was haben die zu lachen? Und wenn diese Menschen in ihrer Behinderung, in ihrem Handicap zufrieden sind, werden sie schon wieder belacht. Siehst du? Und dann kommen irgendwelche Gedanken, irgendwelche Urteile aus irgendwelchen negativen Haltungen. Wenn ich aber in der Liebe bin, dann sehe ich jeden Menschen, ob mit einer Behinderung oder nicht, ob absolut gebildet oder ungebildet, dann sehe ich in jedem Menschen dieselbe Würde, das Antlitz des Vaters, in jedem Menschen. Und dann sagt Guardini weiter, dieser da, von dem man doch weiß, wie bei ihm die Dinge liegen, ein Auserwählter, das Ärgernis ist der große Gegner Jesu. Es macht, dass sie die Ohren für die frohe Botschaft nicht öffnen, dem Evangelium nicht glauben, sich dem Reiche Gottes verschließen, gegen es angehen. Sehen Sie, das heißt nicht nur, dass sie Jesus ablehnen. Wie sagt Papst Benedikt in seinem Jesusbuch, geht es um den Boten oder um die Botschaft? Denn es geht um den Boten. Es geht um Jesus Christus. Und wenn ich ihn ablehne, dann glaube ich dem Vater nicht. Es geht ja nicht darum, dass er irgendwas weitergibt, sondern es geht darum, dass er die Liebe lebt, vorlebt und uns nur aufruft, zur Umkehr genauso diese Liebe zu leben. Er wollte nichts für sich. Meine Lieben, ein Prophet, ein wahrer Prophet, spricht nie für sich. Gehen Sie mal durch. Ja, aus dem Alten Testament oder wo sie dran gehen in der Bibel, ein Prophet spricht nie für sich, nie. Und das Zweite ist, ein Prophet will auch nie eine Verehrung, nie, nie. Jesus wollte doch nicht verehrt werden, das wollte er doch nicht. Und darauf, auf die Frage hin, welches Zeichen tust du? Ja, dass du das alles darfst, was du da tust. Allein die Frage schon. Allein die Frage sehen sie ja schon, dass diese Menschen im Bösen sind. Wären die ihm vertrauen, dann würden die sagen, Shalom, Jesus, komm. Ja, erzähl uns noch mehr, was du in deiner Seele trägst, was der Vater dir zeigt und was du spürst. Was der Vater dir sagt, erzähl uns noch mehr vom Vater. Da wollen wir reinwachsen, wir wollen auch diesen Lebenswandel führen, wie du ihn führst. Weil wir sehen ja, wie du bist. Du bist so gelassen. Du bist so weit. Du bist so ruhig. Du bist so ausgeglichen. Du kannst singen. Du kannst tanzen. Du hast Humor. Ja, heute würde man sagen, wie Papst Franziskus in seinem Buch, sondern in dem neuen Film von Wim Wenders, wie er sagt, wie man sagt, wenn man in der Seele ist, dann kann man lächeln. Und man hat Humor. Oder wie Papst Franziskus es sagt in dem Film, ja, dass die Eltern mit den Kindern spielen. Ihr Eltern spielt. Ihr habt ja Zeit für die Kinder zum Spiel. Zum Spiel. Und mit Papst Franziskus genau dasselbe, meine Lieben. Wenn man da die Parallele aufführen würde, dann könnte man wirklich alles, genau die Parallele, dann könnte man sagen, ja, mit welchem Misstrauen wird unserem Heiligen Vater gegenüber begegnet, aus eigenen Reihen, aus katholischen Reihen. Wenn man den Film sieht, was da für Beiträge waren, wie dieser Papst Franziskus geehrt wird, eben nicht in seiner Heimat. Ich nenne mal hier Heimat die katholische Kirche. Sondern wie er, in dem Film kam es vorüber, wie jemand sagte, sie sind der Hirte der Welt. Mit welchem Respekt er angenommen wird. Von allen Religionen. Wie er spricht mit einer Liebe zu den Armen. Wirklich zu den Armen. Zu den Sozialarmen, die im Gefängnis, wie er da die Begegnung hat, wie er dann der Frau mit dem Baby auf dem Arm die Füße wäscht. Was für eine Liebe. Dann eben halt bei den Geflüchteten am Mittelmeer, wie er in dieses Lager kommt, oder wie man das nennt, mit welcher Ehrfurcht er dahin geht und diese Schicksale berührt, wie er da in Asien ist und dann eben von Naturkatastrophen heimgesuchte Menschen begegnet, mit welcher Ehrfurcht und welcher Liebe er, aber nicht irgendwie als Oberhaupt und ich muss jetzt was sagen, sondern kommt ja jedes Wort, kommt ja rüber aus dieser selben Liebe. Mein Lieben, und wie dieser Mann wirklich für die Liebe Zeugnis gibt. Was muss denn noch kommen, was unseren Papst Franziskus zertifiziert als ein echter Nachfolger Jesu, der dann wirklich aus der Liebe spricht? Und das Maß ist die Liebe. Was muss da für ein Zertifikat kommen? Sehen Sie das? Von ihm kann gar nichts kommen. Denn er ist ja zertifiziert. Sein Leben kennen wir ja. Na klar, es gibt ja schon Filme im Fernsehen über ihn, über seine Biografie. Dann meinen wir wieder genau so urteilen zu können von Argentinien, von dem mit der Biografie. Da wollen wir doch mal Misstrauen sehen. Mal gucken, ob wir da nicht was finden. So was ihn dann nicht mehr so glaubwürdig oder ob es sogar unglaubwürdig macht. Sehen Sie das? Das fängt bei uns schon an, dass wir irgendwas finden oder uns irgendwas einreden lassen, dass wir ein Ärgernis finden an ihm. Aber wenn wir an ihm ein Ärgernis finden, dann vertraue ich nicht Gott. Denn ist nicht unser Papst Franziskus von Gott gesandt? Er ist doch unser Stellvertreter. Dann müssten wir Christen, beziehungsweise katholische Christen, doch erst recht im Vertrauen unendlich wachsen mit dem, wie er uns führt. Aber wenn er was sagt, wird so oft wird es kritisch beäugt. Ist das auch richtig? Was will der denn? Wo soll das denn hingehen? Oder wie er 2014 die berühmte Ansprache an die römische Kurie mit den 15 Krankheiten, wie er die benennt. Die Empörung war groß. Ja, aber hat denn einer mal hingehört, wie liebevoll er spricht? Dann spricht er darauf, wenn ein Arzt einen Menschen untersucht und sagt, ja, du hast die Krankheit oder du hast die Allergie oder du hast den Fehler oder wenn ein Zahnarzt sagt, du hast da Karies, dann kann ich doch nicht den Arzt dafür anschuldigen, weil er bei mir einen Mangel oder eine Schwäche oder einen Fehler oder eine Krankheit findet. Mein Lieben, oder den Vergleich bringe ich immer gerne in der Schule. Wenn ein Mathelehrer einen Fehler findet bei einem Schüler und macht ihn darauf aufmerksam, dann ist doch der Mathelehrer nicht böse, weil er einen Fehler findet. So, und wenn unser lieber Papst, der unser Hirte ist, uns auf Fehler aufmerksam macht, ist das doch aus der Liebe. Und wenn ich mich empöre, dann muss ich bei mir gucken, wo bei mir der Fehler sitzt. Denn wie heißt es im Matthäusevangelium, da wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das heißt, wenn ich im Herzen immer nur urteile und richte, dann kommt bei mir auch immer nur ein Urteilen und Richten raus. Dann gibt es gar nichts anderes mehr. Wenn ich also beim anderen Menschen so eben Fehler sehe, Fehler entdecke und bin immer am Korrigieren, dann ist in meinem Herzen eben die Ursache, nicht im anderen. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also, Guardini sagt, das Ärgernis ist der große Gegner Jesu. Es macht, dass sie die Ohren für die frohe Botschaft nicht öffnen, dem Evangelium nicht glauben, sich dem Reich Gottes verschließen, gegen es angehen. Nein, dass sie eben nicht in das Vertrauen gehen. Nicht in das Vertrauen gehen. Und das ist unsere Aufgabe, meine Lieben. Dass wir in das Vertrauen gehen. Dass wir in diesem Menschen, um es nochmal auf Papst Franziskus zu kommen, oder wir können auch auf Jesus gehen, das ist egal, kann man austauschen. Wenn wir diesen beiden Männern vertrauen und ihnen und ihrer Lebensweise folgen, auch unserem Papst Franziskus, schauen Sie sich das an, der geht nicht in den Palast des Reichtums, der geht in ein Gästehaus. Nein, wie er wirklich in seiner Möglichkeit, die er hat, die Armut lebt, in seiner Möglichkeit, die er hat, die Armut lebt. Was für ein Vorbild, wie er einsteht auch für die Schöpfung, wie er wirklich alles, die ganze Natur eben aus der Hand des Vaters sieht. Ja, das, wenn ich dem nicht vertraue, wenn ich da immer noch was kritisiere, ja, dann muss ich wirklich gucken, ob in mir nicht das Ärgernis ist. Die Gefahr des Ärgernisses ist mit der Gestalt Jesu selbst verbunden. Wie Johannes seine Jünger aus dem Kerker zu ihm schickt und fragen lässt, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Matthäus 11,3 antwortete er mit der gleichen Jesaja-Stelle, die er in Nazareth auslegt, und mit der nämlichen Ankündigung, dass ihre Erfüllung nahe. Geht hin und verkündet dem Johannes, was ihr gehört und gesehen habt. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Dann aber fügt er hinzu, und selig, wer an mir kein Ärgernis nimmt, Matthäus 11,4-6. Da steht es selber. Selig, wer an mir kein Ärgernis nimmt. Dass die Botschaft vom Gottesreiche durch die Macht des Geistes beglaubigt, durch einen Menschen aus einem Menschenmunde kommt, eben das reizt die Menschen mit der bösesten Gewalt, so dass selig ist, wer ihr nicht verfällt. Mein Lieber, schreibt es nochmal. Dass die Botschaft vom Gottesreich durch die Macht des Geistes beglaubigt, aus einem Menschenmunde kommt, eben das reizt die Menschen mit der bösesten Gewalt. Diese Wirklichkeit, mein Lieben, da müssen wir uns alle selber prüfen. Alle, es geht uns alle an. Welche Autorität gibt es in meinem Umfeld, der mir was sagen kann? Gibt es eine Autorität? Gibt es einen Menschenmund, der wirklich, aus dem wirklich die Liebe Gottes spricht? Gibt es den? Ihr Lieben, gibt es den? Haben Sie einen solchen Menschen? Gibt es den? Denn wer tut es? Wer kann es? Wem öffne ich mich denn? Wissen Sie, ich denke, dass Sie das langsam schon von mir schon auswendig kennen, wenn ich das Beispiel vom blauen Pferd bringe. Warum, wenn ich das in der Schule meine Schüler frage, Kinder, sagt bitte mal, ihr kommt im Sommer aus dem Reiteurlaub und die Anna sagt dir, ich habe ein blaues Pferd da laufen sehen. Leonie, warum glaubst du deiner Freundin? Dann sagt sie, weil sie meine Freundin ist. Die belügt mich doch nicht. Und es ist für sie gar keine Frage, dass die Anna ein blaues Pferd gesehen hat. Aber es ist so, wenn die Anna jetzt erklären würde, dass das blaue Pferd ja eben blau geworden ist, weil der Bauer die Scheune blau angestrichen hat, da war der blaue Farbeimer auf der Leiter, das Pferd läuft dran vorbei, stupst da dran, der Eimer fällt runter und das Pferd wird blau. Dann habe ich mich zum Maß gemacht, wenn ich danach sage, jetzt glaube ich dir. Das ist doch, was Jesus mit Thomas sagt. Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Mein Lieben, und dieses nicht sehen und doch glauben, das ist der Alltag. Beziehungsweise das ist das eigentliche Glaube. Wenn ich was sehe, brauche ich ja nicht mehr zu glauben. Denn es heißt doch im Hebräerbrief, feststehen in dem, was man überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist es doch, weil ich dich lieb habe, weil du meine Freundin bist und ich weiß, dass du mich nicht belügst. Und jedes Wort von meiner Freundin, wenn das in der Liebe ist, selbst wenn es mich tadelt, dass ich mir bewusst mache, stopp, ich vertraue ihr doch. Ja, die darf mir das doch sagen. Und dass ich eben mich in diese Liebe hineinwerfe, hineinberge und spüre halt, die will mir was, die will mir helfen. Mein Lieben, wer darf mir was sagen? Wer darf mir was sagen? Wer? Nur die eigene Mutter? Nur der eigene Vater? Nur der eigene Großvater, die eigene Großmutter? Oder darf es auch mein Sohn, darf auch meine Tochter mir was sagen? Darf mir sogar mein Enkel oder meine Enkelin mir was sagen? Mein Lieben, sehen Sie, es ist einfach unmöglich, wenn wir nicht aufgearbeitet haben, alle. Wenn wir aufgearbeitet haben, dann kann ich dem anderen was sagen. Da kann der Papa dem Sohn was sagen. Dann kann aber auch sogar der Sohn dem Papa was sagen. Haben beide aufgearbeitet, können die sich gegenseitig etwas sagen, weil die sich gegenseitig total vertrauen. Da können auch Brüder und Schwester einander etwas sagen, wenn sie aufgearbeitet haben, wenn sie wirklich vergeben haben. Dann können sie sich was sagen, weil sie sich vertrauen, weil sie wissen, sie sind Brüder. Aber wenn einer verschlossen bleibt und sich ärgert, weil der andere so ist, wie er ist und nicht, wie ich das will, dann ist das Ärgernis da. Und dann sind wir an diesem wieder Gottes Eigenstes, wieder seiner Heiligkeit. Und seine Heiligkeit ist nichts anderes als in der Liebe sein. Und dann bin ich für meinen Bruder, für meine Mutter, für meinen Vater, für meinen Sohn, für meine Tochter, für mein Enkelkind eine Provokation. Genau, ist egal, wer es ist. Und dann kann man gar nicht anders als Vater und Mutter verlassen. Das ist damit gemeint. Nicht du ziehst in eine andere Stadt, sondern du musst dich ja schützen. Du musst dich ja schützen. Ich kann ja nicht anders, wie zu sagen, ja, Mutter, Vater, Brüder, Kinder oder Enkel, ne, ihr müsst euren Weg gehen. Wenn ihr den Weg des Bösen gehen wollt, es ist eure Entscheidung. Dann geht ihr diese Unzufriedenheit, dann geht ihr auf dem Weg des Misstrauens. Ich habe mich entschieden, für den Weg des Vertrauens zu gehen, auf dem Weg der Versöhnung zu gehen. Aber Versöhnung ist nicht einseitig, sondern Versöhnung ist etwas, was ganz in meiner Seele ist. Und wenn der andere nicht versöhnt ist, ja, dann hat der weiter das Problem. Habe ich mich aber ganz und gar versöhnt, dann bin ich auch versöhnt. Meine Lieben, der Bereich mit der Versöhnung, da werde ich oft gefragt in der Schule, dass die Kinder fragen, jetzt letzte Woche noch, was mache ich denn, wenn da zwischen uns Freunden eine Mauer ist? Ja, und wenn sogar zwischen beiden eine Mauer ist, dann sage ich, dann wünsche ich beiden einen anderen Freund, der euch in die Liebe zieht, der euch anspricht, wo du merkst, du bist liebenswert, damit du an deine Schuld kommst und dein Freund auch. Ne, aber erstmal für dich, dass du an deine Schuld kommst, dass du spürst, da meint es jemand gut. Nein, nicht nur da meint es jemand gut, sondern da ist jemand zu dir gut. Und dass du dann spürst, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Dass ich quasi wie dieser Eisblock mich an die Sonne nähere. Aber dafür muss ich erkennen, dass ich der Eisblock bin. Das ist das Schwere. Die Leute in Jerusalem haben nicht erkannt, dass sie der Eisblock sind, sondern sie meinten, Jesus ist der Eisblock und bringen dann die Unzufriedenheit in das Dorf. Nein, sie selber sind der Eisblock und Jesus ist in der Liebe, er ist in dieser Heiligkeit Gottes. Das Ärgernis droht bereits neben den ersten Worten des Herrn. In Nazareth flammt es auf, dann duckt es sich, schwelt aber weiter fort. So oft die Gelegenheit kommt, bricht es wieder durch. Zuletzt schlägt der Brand hoch und über ihm zusammen. die Revolte des Menschenherzens gegen den, der das Heil bringt. Aus dem Ärgernis kommen die Mächte, welche Jesu Widersacher gegen ihn organisieren. Hören Sie das? Alles aus dem Ärgernis. Aus dem Ärgernis kommen die Mächte, welche Jesu Widersacher gegen ihn organisieren. Als Begründung nehmen sie, was sie finden. Dass er am Sabbat heilt, dass er mit übel beleumdeten Tischgemeinschaften hält, dass er nicht asketisch lebt und was immer. Aber der eigentliche Grund ist aber nie der vorgeschobene, sondern jene geheimnisvolle, unbegreifliche Regung, mit welcher das in die Sünde gefallene Menschenherz sich gegen den heiligen Gott auflehnt. Meine Lieben, ich lese nochmal. Der eigentliche Grund ist aber nie der vorgeschobene, sondern jene geheimnisvolle, unbegreifliche Regung, mit welcher das in die Sünde gefallene Menschenherz sich gegen den heiligen Gott auflehnt. Ne, wenn ein Mensch, ein Kind oder egal wer es ist, ganz in der Liebe ist, bei sich, man würde theologisch sagen, in der Demut, es ist zufrieden, es wird von allen verlacht, verstoßen, verkannt, verachtet, ja, ausgegrenzt. Und wenn dieses Kind zufrieden ist, immer noch zufrieden ist, ja, dann können Sie sich vorstellen, ja, dass selbst diese Zufriedenheit immer noch eine Provokation ist für die Menschen. Können Sie sich das vorstellen? Aber dass dieses Kind wirklich zufrieden ist, glaubt ja kein Mensch. Weil nämlich dieses glaubt ja kein Mensch eine Haltung ist von dem, der gar nicht glauben kann, dass jemand zufrieden ist, wenn er Widerspruch hat. Dass ein Mensch gar nicht glauben kann, ja, der so verachtet wird, dass er selig sein kann. Denn wer so denkt, lebt ja genau in dieser Welt. Das heißt, ich bin dann unzufrieden. Ich fühle mich als das Opfer. Ich fühle mich nicht anerkannt. Ich hätte gern die Situation geändert und ich hätte gern das geändert. Es muss so und so laufen und das sollte so sein. Und wenn das so und wenn das so. Sehen Sie, sobald ich so schon anfange zu denken, praktisch in das Ärgernis komme, dass ich mich praktisch gegen die Einfachheit der Liebe auflehne, wenn ich mich gegen die Einfachheit dieser absolute Provokation der Zufriedenheit auflehne, dann weiß ich, wo der Fehler sitzt, dann ist er bei mir. Und wenn ich so einem Menschen begegne, der total zufrieden ist, nicht der laissez-faire ist negativ, der eben nur die Zufriedenheit spielt, sondern der wirklich vom Wesen her zufrieden ist. Ja, diese Erfahrung, meine Lieben, ja, ist eine unglaubliche Erfahrung. Eben, da kommt wirklich diese ganz stille Meinung rüber, die Gott von uns Menschen hat. Haben doch eben gehört von dem Gleichen und Gleichen. Dass eben wirklich das wiederhole ich immer so gerne, wie Papst Benedikt das in seinem Buch sagt, die Meinung ist eine Macht, man muss mit ihr rechnen. Und wenn dann ein neuer Schüler in die Klasse kommt und die anderen sagen, ja, ich habe schon gehört, der hat das und das, dann ist diese irrige Meinung schon in der Luft. Und da muss ich aufpassen, ob ich mich mit diesem Virus infiziere und diese Meinung übernehme. Das ist eben die Meinung der Menschen von Menschen, dass ich mich darunter unterordne und dessen Sklave werde. Oder ob ich sage, stopp, ich nehme nur die Meinung Gottes von dem Menschen. Und was ist die Meinung Gottes von den Menschen? Die absolute, bedingungslose Annahme deiner selbst. Die absolute Würde deiner Person. Das absolute Ja, dass du lebst für immer und ewig. Die bedingungslose Freiheit für deine ganze Existenz für immer und ewig. Mein Lieben, wenn ich da bin, da kann jeder neue Schüler in die Klasse kommen. Da kann jeder neue Arbeitskollege zur Arbeit kommen. Dann sehe ich diesen Menschen eben mit dieser Meinung Gottes. Da, an diese Meinung will uns Christus hineinziehen. Wenn wir einen Lebenswandel führen, wie er ihn gelebt hat. Wenn wir eben nicht mehr am Heiligen hochgehen, sondern wenn wir das Heilige selber leben. Das will doch Christus. Dass wir zu ihm kommen. Wie sagt das Benedikt in seinem Jesusbuch? Die Antizipation des Kreuzestodes und die Antizipation der Auferstehung. Wenn ich eben die Antikreuzestod antizipiere, bitteschön, dann muss doch auch die Auferstehung kommen. Und die Auferstehung und der Kreuzestod ist doch für uns nichts anderes, als dass ich die Sünde und den Tod hinter mir lasse und als neue Menschen leben. Zieht Christus an. Das heißt, dass ich die Lebensweise Jesu lebe. Dass eben die Liebe nicht mehr eine Provokation ist, sondern dass die Liebe wirklich das Leben ist. Meine Lieben, in der Fülle der Stunde stößt das Wort, ist das nicht der Sohn Josefs? Matthäus fügt hinzu, heißt eine Mutter, seine Mutter nicht Maria? Und sind nicht seine Brüder Jakob und Josef und Simon und Judas? Sind nicht seine Schwestern bei uns? Woher hat er alles? Woher hat er also das alles? Matthäus 13. Da zwingt Jesus den Feind vorzukommen. Ihr zweifelt an mir? Ihr wendet ein? Drüben soll er Wunder getan haben, warum nicht hier, wo er doch zu Hause ist? Aber drüben konnte ich Wunder tun, denn da glaubten sie. Ihr hingegen glaubt nicht. Seht ihr, meine Lieben, das ist der Kern. Wenn ich verschlossen bin, wenn ich nicht im Vertrauen bin, ärgere ich mich über alles. Darum glaubt ihr nicht, weil ich aus eurer Stadt bin. So geht es mit dem Heiligen, das euch hier entgegentritt. Wie es damals dem Volke mit Elias und Eliseus erging. Die eigenen glaubten nicht, verloren die Gnade und sie wurden den Fremden gegeben. Da kann die Empörung sich nicht mehr halten. Wie ein Paroxysmus kommt es über diese Menschen, die einen Augenblick vorher der Macht und der Gnadenschönheit seiner Worte Zeugnis gegeben haben. Satan ist über ihnen. Sie stoßen ihn zur Synagoge hinaus, durch die Straßen der Stadt, hinauf auf den Berg, an dem sie liegt, auf seine Spitze, um ihn hinabzustürzen. Schon hier enthüllt sich, was kommen wird. Das Kreuz steht schon da. Die Botschaft vom Reiche Gottes, die unaussprechliche Möglichkeit einer unendlichen, allen Sinn übersteigende Erfüllung wird bereits in Frage gestellt. Doch ist ihre Stunde und die Macht der Finsternis noch nicht gekommen. Aus dem ganzen Geschehen wird ein Erweis der Kraft des Geistes. Die gewaltigsten Dinge sind die stillsten, meine Lieben. Hören Sie das? Die gewaltigsten Dinge sind die stillsten. Ein Erweis der Macht des Geistes ist es, wie Jesus eher der eine zur Osterzeit unter den von überall her zusammengeströmten, erregten Pilgermasse aus dem Tempel treibt, was dessen Heiligkeit schändet und keiner ihm zu widerstehen wagt. Aber noch mächtiger erweist sich der Geist, wie die vom Hass der Nachbarn tobende Menschenmenge den Herrn hinausstößt. Das Rasen wächst, alles auf die zerstörende Einladung drängt, und es dann heißt, doch er schritt mitten durch sie hindurch und ging fort. Keine Gegenwehr, keine Anstrengung, mitten im bösen Toben die Unwiderstehbarkeit der leisen, leichten Freiheit Gottes, an welche alle Menschengewalt abgleitet, und die durch nichts gebunden werden kann, als durch ihre eigene Stunde. Meine Lieben, die leise, leichte Freiheit Gottes. Ja, das ist, was wir suchen müssen, was wir leben müssen, meine Lieben. Nämlich, wenn wir in unserer Seele sind, sind wir in dieser Freiheit. Die Liebe ist stärker als das Böse. Das ist wie Papst Franziskus das sagt mit dem Hund. Ja, komme ich zu meinem Freund und dann sagt er, was hast du denn gemacht? Ja, der Hund hat mich gebissen. Ja, aber der ist doch angekettet. Genau so ist es. Mein Lieben, diese Wirklichkeit, wie wir vom Bösen geplagt werden, ja, dass wir aber uns dafür entscheiden, das müssen wir erkennen. Dass wir Gedanken haben, und wenn ich das in der Schule mit meinen Schülern frage, wie ist das bei euch? Wir haben das in der Schule mal gemacht es gibt so einen tollen Videoclip, was wisst ihr denn schon? Dass wir auf einmal, dann klingelte es bei uns allen, wie wir urteilen und richten in Gedanken. Ach, was weißt du denn schon davon? Ach, was weißt du denn schon davon? Ach, was weißt du denn schon davon? Das klingelte bei uns allen. Und dass wir schon sehen, Moment, ich sag, was macht ihr denn mit den Gedanken? Seht ihr das nicht, dass wir auch Gedanken haben, die wir gar nicht wollen? Ja, konnten die alle bestätigen. Und das, mein Lieben, zeigt sich doch schon. Wo kommen die denn her? Das kommt doch aus der Folge, dass ich mich für das Böse geöffnet habe. Da kommt es doch her. Na, so wie Papst Benedikt es in seinem Jesusbuch über den Judas schreibt. Ja, wenn der Böse in ihn reinfährt, kommt er schon durch einen Zugriff, den er vorher schon dem Bösen gegeben hat. Nicht dadurch, was er am grünen Donnerstagabend gemacht hat, sondern durch die Veruntreuung des Geldes. Und so ist das bei uns auch. Das müssen wir erkennen. Dass wir eben da rauskommen, aber dass wir eben nur über das Vertrauen, so wie Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Nur über das Vertrauen hineingehen in diese leichte, stille Kraft der Liebe, die aber stärker ist als der lauteste Gedanke, den es gibt. Meine Lieben, wir müssen zum Ende kommen. So möchte ich gerne, dass wir in dieser Stunde, wenn wir dieses Evangelium hören mit Jesus in seiner Heimat, dass wir uns wirklich bewusst machen, worüber wir uns ärgern. Dass wir bitte alle Kraft zusammennehmen und uns nicht wirklich am Wesen Gottes ärgern. Und das tun wir, wenn wir Menschen haben, die Gutes tun. Das tun wir, wenn Menschen haben, die Gutes sagen. Ja, und ich möchte, dass wir wirklich alles dran setzen, ja, um wirklich Jesus und den Papst und all die Menschen, die in der Liebe sind, dass wir sie wirklich mit derselben Liebe, begegnen, antworten und mit ihnen gemeinsam diesen Weg der Liebe gehen. Okay, meine Lieben, dann gebe ich Ihnen zum Schluss noch den Segen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.
Vielen Dank, Herr Pfarrer May, für Ihre Ausführungen heute in der Sendung Spiritualität zum heutigen Sonntagsevangelium und natürlich die Impulse für das tägliche Leben.
Gerne.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung noch einmal nachhören möchten, dann wird sie in wenigen Augenblicken heute Nachmittag noch in unserer Mediathek bei Radio Horeb runterladbar sein unter www.horeb.org. Oder Sie rufen morgen bei unserem CD-Dienst an. Der CD-Dienst hat die Telefonnummer 08328 921 120. Dort können Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Es verabschiedet sich Andreas Büscher.